Willkommen zurück bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten. Aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer Future Work Hub. In der heutigen Folge trifft unsere Moderatorin Shaila Emmenegger auf Eva Pauline Bosso. Eva ist Unternehmerin und Beraterin mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Kreativwirtschaft, Digitalisierung, Innovation und Entrepreneurship. Nach Stationen im IT-Sektor, im Hochschulwesen, in Kulturinstitutionen und in Startups beschäftigt sie sich heute mit den Herausforderungen der Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns, dass Eva Zeit gefunden hat, um mit Shaila über die brandaktuellen Themen Future Skills, Arbeiten mit der KI, lebenslanges adaptives Lernen und noch so vieles mehr zu sprechen. In diesem Sinne viel Vergnügen mit Shaila und Eva.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Barry Works Podcast. Ich bin Shaila und freue mich auf den spannenden Austausch heute mit Eva Pauline Bosso. Eva, bist du fit und munter?
Absolut, trotz des Regenwetters.
Ja, das ist leider heute nicht ganz wegzudenken. Der Frühling ist etwas weiter weggerutscht, aber wir machen es uns hier drin gemütlich. Eva, du hast Wirtschaft studiert, Kommunikation zwischen Staaten, Psychologie, hast dein eigenes Unternehmen mittlerweile auch gegründet, Stiftungsrätin, machst Podcast, also auch Co-Host. Und jetzt stell dir vor, bei diesen ganzen Veranstaltungen bist du an einem Vortrag, den du hältst, und dann kommt Tante Trudi. Tante Trudi ist 90 Jahre alt und schon lange eigentlich aus dem Arbeitsleben raus, ist aber sehr neugierig und möchte gerne von dir erfahren, warum das relevant ist, was du so im Alltag machst.
Ich freue mich natürlich riesig über Tante Trudis Interesse. Und das, was ich mache, ist tatsächlich all die Erfahrungen, die ich in verschiedenen Organisationen, Unternehmen, in verschiedenen Branchen, von Kunst und Kultur bis IT, Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen mitbringe, in die zukünftige Arbeitswelt zu tragen und Unternehmen zu beraten, wie sie zukunftsfit werden können. Jetzt fragt sich Tante Trudi vielleicht, was heißt denn zukunftsfit werden? Naja, dann würde ich Tante Trudi antworten, dass sie wahrscheinlich schon gemerkt hat, dass sich die Arbeitswelt stark verändert. Technologie ist ein entscheidender Faktor und darauf müssen sich Unternehmen und Menschen einstellen. Und wie kann das am besten gelingen? Dabei helfe ich.
Das klingt sehr spannend. Also zwischen Wirtschaft und der Zukunft, das sind ja auch die Themen, die du belegst, Digitalisierung, Innovation, Entrepreneurship. Und trotzdem findet man immer ja auch wieder das Thema Kultur bei dir und das Thema Musik. Was nimmst du zum Beispiel von der Zeit von Kunstliebe so in den Alltag mit?
Kunstliebe, du meinst mein erstes Startup, Konzertliebe?
Ja, genau.
Ja, ich habe abgeschlossen an der Uni, eben, du hast schon aufgezählt, was ich studiert habe, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften, und mein Herz war immer schon auch bei der Kultur und meine erste Stelle war beim Berner Sinfonieorchester. Da habe ich tatsächlich Publikumsforschung gemacht und die Medienarbeit geleitet und hatte dort in der dritten Woche die Ideen für ein Startup, Konzertliebe. Und das war dann eigentlich auch so der Eintritt in die ganze Startup-Welt in der Schweiz. Was nehme ich aus der Zeit mit? Konzertliebe war damals wirklich wie eine Idee, die aus dem, wie sie manchmal so aufploppen kann. Man kombiniert ein oder zwei Facts und Informationen, und als Nichtmusikerin ist mir aufgefallen, hey, da gibt's ja eine Lücke. Und dann habe ich die Idee von Konzertliebe entwickelt und das als Startup dann gegründet. Und was nehme ich aus der Zeit mit? Einerseits die mega Lust und Freude, Ideen wahr werden zu lassen. Also tatsächlich auch den Mut zu haben, so wie das damals war. Ich war frisch quasi in der Arbeitswelt und mein damaliger Chef hat gesagt, hey, das ist eine super Idee, mach doch das auch noch. Und dann habe ich das quasi parallel gemacht. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet. Das Startup gibt's nicht mehr. Meine Liebe zur Musik aber immer noch. Und die hat zum Beispiel letztes Jahr dazu geführt, dass ich ein anderes Herzensprojekt umgesetzt habe. Und zwar die Rhapsody im Pool, ein Unterwasserkonzert im Volkspark St. Gallen.
Okay. Spannend.
So, dafür muss Zeit sein.
Ja, das ist richtig. Und du bewegst dich ja auch in diesen drei Feldern, ne? Wissenschaft, Kultur, Kunst und Digitalisierung. Und die muss wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen unterstützt werden mit Energie von deiner Seite. In der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kultur, Technologie sagst du, es ist nicht nur eine Herzen oder es ist mehr als eine Herzensangelegenheit. Warum ist es noch mehr als eine Herzensangelegenheit?
Weil es eigentlich wie der Hauptteil ist. Also mein Wunsch ist es, Unternehmen zu unterstützen, Organisationen, Institutionen, die zu beraten. Aber dabei schöpfe ich quasi aus diesem Wissen, aus diesen verschiedenen Disziplinen. Ganz oft ist man besonders aufmerksam, wenn man eben nicht festgefahren ist und aus einem Bereich kommt und betriebsblind ist, sondern weiß, was in anderen Bereichen so los ist und hat deswegen wie einen geschärften Blick. Mehr als eine Herzenssache ist, weil ich mich dem Ergebnis, für das Ergebnis sehr verantwortlich fühle und deswegen auch finde, dass das Ergebnis für mich jetzt nicht nur etwas ein Auftrag ist, sondern tatsächlich eine Form von Verantwortungsübernahme für mein Gegenüber, für meine Kunden.
Sehr spannend. Das finde ich natürlich ein sehr wertvoller Outcome, der dabei dann auch rauskommt. Und ist das dann auch so ein bisschen diesen Dreiklang, den du dann präsentierst mit dem Thema Strategie, Transfer und Impact? Das sind ja drei Wörter, die man von dir immer mal wieder liest, mit denen du dich ja auch positionierst. Die haben ja auch eine gewisse Tiefe.
Genau, da steht quasi schon eine Form von Wertversprechen dahinter und beschreibt auch meine Arbeitsweise. Also Strategie steht für mich immer für so ein zielgerichtetes, planvolles Vorgehen. Mhm. Immer abgestimmt auf das, was es zu erledigen gibt. Die Aufgabe, die es zu lösen gibt oder die Herausforderung, die es anzugehen gilt. Transfer ist die Wissensvermittlung. Also es findet ja in jedem Vorhaben eine Wissensvermittlung zum Beispiel von mir zum Kunden oder zur Kundin statt. Aber das Entscheidende ist eben auch, dass der Kunde oder das Unternehmen, die Organisation selber versteht, dass sie einen Transfer intern leisten muss, damit tatsächlich eine Wirkung entstehen kann. Und da kommt dann auch das ganze Thema Kommunikation mit hinzu. Ich habe verschiedene Kommunikationsabteilungen geleitet und kenne deswegen sozusagen auch so die verschiedenen Tools, Kanäle und Mittel und Maßnahmen, wie man das gut transferieren kann. Aber da geht es wirklich auch um den Wissenstransfer. Und die Impact-Dimension erklärt sich natürlich schon, das ist klar, das ist der Wirkungswunsch, den man in jedem Projekt hat. Das Ergebnis, das man erzielen will. Das möglichst nicht kurzfristig ist, sondern mittel- und langfristig.
Ja, verstehe. Dieses Thema Transfer würde ich gerade aufgreifen, um den Bogen zu schlagen zu unserem Hauptthema, auf das ich sehr gespannt bin, und zwar Future Skills. Also sozusagen ja auch der Transfer von einem persönlich, von Unternehmen. Da wirst du uns sicher jetzt noch mal ein bisschen mehr erklären. Aber das Thema Future Skills, also man redet ja immer von Soft Skills und Hard Skills und was bringt die für Skills mit. Aber das Thema wirklich Future Skills hatte ich so noch nicht ganz, ganz scharf rausgeschält bis jetzt. Also das finde ich sehr spannend. Was ist das für dich? Was sind das für eine Welt, für eine Themenwelt, die sich da öffnet mit den Future Skills?
Also Future Skills, eine Übersetzung, Zukunftskompetenzen, und das ist so ein zentraler Begriff, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, der da immer wieder aufploppt. Was sind denn die Kompetenzen, die in Zukunft gebraucht werden, die Mitarbeitende haben sollen und die Unternehmen brauchen, um wertschöpfend tätig zu sein? Ich habe diesen ganzen Begriff oder damit begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich noch an der Hochschule war, an der Zürcher Hochschule der Künste, war ich Managing Director für ein Kompetenz- und Forschungszentrum für Kreativwirtschaft. Und da ging es immer darum, wie müssen wir eigentlich unsere Studierenden ausbilden, um sie für die Wirtschaft, Gesellschaft da draußen fit zu machen. So. Also aus einer Bildungsinstitution gedacht, was muss eigentlich auf dem Curriculum stehen? Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Ich selbst eben, wie gesagt, komme auch aus der Wirtschaft. Das heißt auch da die Frage, und insbesondere aus der IT-Welt, ja, aber gerade im technologischen Bereich passiert wahnsinnig viel. Das heißt, was sind denn da die Kompetenzen, die es braucht? Und wenn du mich jetzt fragst, so Eva, Future Skills, erklär mir doch nochmal, was ist denn damit eigentlich gemeint? Dann gebe ich dir einfach mal so eine klassische Definition, die immer verwendet wird. Gerne. Und die, glaube ich, schon aufzeigt, wie breit das Feld ist. Der Stifterverband in Deutschland hat diese Definition geprägt und es ist so eine der gängigsten. Und die besagt, Future Skills sind branchenübergreifende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften, die in den kommenden 5 Jahren in allen Bereichen des beruflichen und persönlichen Lebens wichtiger werden. Und das Interessante daran ist eben, sind diese Begriffe wie branchenübergreifende Fähigkeiten. Es geht eben nicht mehr darum, als Schreiner sein Werkzeug oder seine Maschine zu beherrschen, sondern es geht um branchenübergreifende Fähigkeiten. Es geht um den Zeitraum von in 5 Jahren. weil man schon weiß, dass die Veränderung so schnell stattfindet, dass man eigentlich gar nicht über diese 5 Jahre hinausschauen kann. Und es geht nicht nur um branchenübergreifende Fähigkeiten, sondern um Fähigkeiten, die sowohl das Berufliche als auch das Private betreffen. Und das zeigt schon, dass es ein recht allumfassendes, ein allumfassender Kompetenzrucksack ist, um den es da geht. Und das ist so dieser Begriff Future Skills. Was ich wichtig finde, ist, Future Skills bedeutet nicht per se neue Fähigkeiten. Es geht nicht darum, es gibt natürlich so Elemente wie jetzt irgendwie das Prompting, was wir vor 2 Jahren in der Masse kennengelernt haben, was es so noch nicht gab für die breite Masse, wie gesagt. Aber in der Regel geht es eher darum, dass Kompetenzen, die es vorher noch nicht gab oder die es immer schon gab, so, dass sie eine neue Relevanz bekommen haben. Und das muss man bei Future Skills immer verstehen.
Was ich bei dem Wort Future ganz spannend finde, ist, du redest jetzt von 5 Jahren, man kann von 30 Jahren reden, aber was ich spannend finde, ist, dass Future ist ja jetzt schon ein bisschen, ne? Man fängt ja jetzt schon ein bisschen so Elemente zu sehen, die ja dann in Zukunft dahin führen. Und was sind so Elemente aus der Vergangenheit, wo du sagst, da muss man nochmal, die muss man vielleicht nochmal ein bisschen rauszupfen, die gehen so ein bisschen in Vergessenheit, so irgendeinen Skill, wo du sagst, okay, da müssen wir vielleicht in der Zukunft nochmal ein bisschen genauer hingucken oder nochmal ein bisschen wieder aufnehmen.
Ich glaube, was wir alle jetzt schon wissen, ist, dass es ganz viele handwerkliche Fähigkeiten gibt, die, wo wir heute schon in der Berufsbildung sehen, dass es nicht mehr genug Lernende gibt, die in diesen handwerklichen Berufen fit sind. Ein Sanitärmonteur zum Beispiel, den kann man nicht so einfach ersetzen durch eine Maschine. Und auch nicht quasi jemanden, der spezialisierte Schreinerarbeiten macht, oder die wird es immer brauchen. Die Herausforderung, die wir aktuell sehen, und das ist eigentlich auch nichts total Neues, ist, dass diese handwerklichen Fähigkeiten viel weniger gelehrt werden, einfach weil diese Lehrstellen nicht besetzt werden. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun, aber auch mit so einem gewissen Karriere- und Werteverständnis, das in der Arbeitswelt irgendwie groß geworden ist. Oder wenn man sich anguckt, was sind die Akademisierungsraten auch in der Stadt Zürich oder im Kanton Zürich, aber auch sehr generell, hoch, oder? Ja. Ganz genau. Und wenn du mich jetzt fragst, worauf sollte man eigentlich zukünftig noch mehr den Blick lenken, dann sind das ganz klar die handwerklichen Fähigkeiten zum Beispiel.
Spannend. Ich bin ja selber Innenarchitekt und habe mich ja für Architektur dann damals entschieden und hatte eigentlich schon immer eine Liebe fürs Kreative, also sehr auch vielleicht fürs Handwerkliche. Und meine Eltern haben auch immer wieder gesagt, studiere erstmal etwas. Also ich glaube, das ist auch von den vorherigen Generationen uns dann so ein bisschen an die Hand gegeben worden, dass das der Weg ist, den man eigentlich gehen sollte.
Das ist so der Weg, wo man auch klassischerweise immer so diesen Karriereweg gesehen hat in Unternehmen. Oder wie steigst du auf? Wie kommst du zu Führungspositionen und zu Expertenpositionen? Dann studiert man erstmal. Aber natürlich auch rein monetär, dass man gedacht hat, da verdienst du besser. Jetzt können wir uns überlegen, oder? Im handwerklichen Bereich. Je weniger das werden, desto gesuchter wird das, was sie tun. Und wahrscheinlich auch, je teurer wird ihre Dienstleistung. Das heißt, schon der Trade-off quasi, Geld gegen Handwerk, Handwerkszeit, Kompetenz, Fähigkeiten, wird ein anderer sein zukünftig, als er es bisher war.
Das heißt, bei dieser ganzen Themenwelt, großen Themenwelt, die du da abdeckst, also ein Teil ist natürlich Future Skills, machst du so ein bisschen die Aufteilung zwischen Future Skills für die Person, also für den Einzelnen, und dann aber auch Future Skills, was das Unternehmen eigentlich so ein bisschen braucht. Also das sind so Themen. Und dann das dritte Thema, was die Bildung lehren sollte. Oder wie kategorierst du insgesamt das Thema Future Skills? Gibt es da irgendwie nochmal so ein Gedankenfelder, wie du das gliederst?
Also die Aufschlüsselung, die du jetzt gemacht hast, die funktioniert schon sehr gut, die mache ich auch oft, hängt für mich immer davon ab, was mein Gegenüber sucht. Ich gebe zum Beispiel Keynotes oder so, wo es einfach wie so allgemein um das Thema Future Skills geht, und dann erkläre ich sozusagen mal verschiedene Studien, auch was an Datenmaterial da ist. Ich habe unter anderem ein Mandat bei X28, das ist ein Unternehmen für Arbeitsmarktinformationen, wo man so datenbasiert auf den Arbeitsmarkt guckt. Das heißt, man kann das ganz global anschauen für den Arbeitsmarkt. Oder man kann tatsächlich auf diese Ebenen gehen, die du jetzt gerade genannt hast und die ich insofern immer gut finde, weil sie effektiv Es geht immer darum, um eine konkrete Fragestellung, oder? Was soll ich als Mitarbeiter, als Mensch, als Scheiler, was soll ich lernen, oder? Mhm. Das ist eine Dimension, ganz wichtig. Die zweite Dimension ist in Unternehmen. Was brauchen wir eigentlich zukünftig für Kompetenzen in unserem Unternehmen? Was sehen wir heute schon, wie sich Wertschöpfungsprozesse und Branchen verändern werden? Worauf müssen wir uns einstellen? Gehen wir vielleicht von einem Handwerksbetrieb hin zu einem Dienstleistungsunternehmen zum Beispiel? Wenn so ein Shift stattfindet innerhalb eines Unternehmens und auch in Form von Strategiewechsel, der notwendig ist, dann müssen die Mitarbeiter in einem Unternehmen auch andere Kompetenzen mitbringen. Das heißt, es ist auch die Frage, wie komme ich denn als Unternehmen dahin? Mhm. Und die dritte Ebene ist tatsächlich das Thema Bildung. Eben, ich habe ja erzählt, habe einen Hochschulhintergrund. Und da ist dann natürlich so die Frage, eben, wie muss das Curriculum der Zukunft aussehen? Das wird von einer Fachhochschule, von einer Berufsbildungsschule, von einer Universität, aber auch von vom klassischen Volksschulsystem jeweils unterschiedlich sein. Und das, was du gesagt hast, wenn wir uns die Definition vom Stifterverband angucken und der dann sagt, Future Skills die nächsten 5 Jahre, dann ist das natürlich für all diese Institutionen, die ich gerade genannt habe, im Bildungswesen ein viel zu kurzer Zeitraum. Das sind sich die Institutionen ja auch bewusst und versuchen darauf zu reagieren und tun das ja auch schon. Aber es braucht sicher auch neue Bildungsformate, die neben diesen, sage ich jetzt mal, großen Tankern im Bildungswesen auch noch als agile Schnellboote Bildungsangebote aufsetzen können, die dann eben gerade gebraucht werden.
Eine große Herausforderung, dieser Weitblick und diese Agilität unter einen Hut dann zu kriegen.
Absolut.
Mit was kommen denn Unternehmen so bei dir an? Was sind so ihre Pain Points oder sagen sie, hey Eva, wir brauchen unbedingt Hilfe bei XXX?
Also ich werde oft angefragt oder geholt für wirklich Begleitung und Entwicklung von Strategieprozessen. So, eben meistens so mit diesem Hintergrund, den ich so habe, eben so öffentliche Institutionen, Kultur, wir sind aber auch Startup und Unternehmen, also so wirklich die ganze Bandbreite. Und was ich dort dann mache, ist mit ihnen so Geschäftsprozessentwicklung, aber auch, oder Geschäftsfeldentwicklung, zum Teil sehr spezifische Themen, Kommunikation zum Beispiel, was ist unsere Kommunikationsstrategie für die Zukunft. Das heißt, es sind so verschiedene Strategieprozesse, kann auch im Bereich HR sein oder Rekrutierung, wenn es so darum geht, hey, wie kommen wir eigentlich, Stichwort Fachkräftemangel, zukünftig zu den Mitarbeitenden, die wir brauchen. Das sind dann wie so wirklich geführte, geleitete Prozesse. Und ein anderer Schwerpunkt ist, und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, ist, dass man im Jahr einfach mal eine Retrette macht und ein Strategievorhaben festlegt und dann merkt im täglichen Doing, hey, wir haben uns diese übergeordneten Ziele gesetzt, aber es ist wahnsinnig schwer, die im Daily Business unterzubringen. Und dann begleite ich so Unternehmen, wie sie eigentlich diese Ziele, die sie sich vorgenommen haben, so in einem Strategiesprint oder in einem längerfristigen Strategieabo, wo ich dafür sorge, dass sie dazu kommen, diese Ziele, die sie sich selber gesteckt haben, wirklich auch umzusetzen. Das ist so ein großes Feld. Genau, und ein anderes ist so Projektentwicklung und Inkubation. Mhm. Wir wollen da was, also eben Startups aber auch bei Innovationsprozessen, wie macht man ein Projekt lebendig, wie setzt man das auf, was braucht man für ein Team dafür? Dabei unterstütze ich auch und begleite dann Teams. Mhm.
Das sind die zwei. Das heißt wirklich auch die Schärfung von da, wo man hin möchte. Also als erster Schritt, um dann erstmal zu sagen, okay, um da hinzukommen, brauchen wir dann diese Skills oder diese Personen oder müssen unsere Personen dann so schulen oder weiterbilden.
Genau. Und auch, um auch zu schauen, also weil das, was ich auch begleite, sind so Transformationsprozesse. Und da bist du dann ganz schnell bei der Frage, ja, wo findet denn das eigentlich statt? Also wir wollen ein Geschäftsfeld entwickeln. Wie setzen wir denn das auf? Und wie passt das denn in unser bisheriges Setup eigentlich als Unternehmen? Bauen wir dafür eine kleine eigene agile Abteilung oder ein Projektteam? Oder wird das eher schon quasi wie einfach ein Auftrag von einer einzelnen Person? Wie setzen wir das um? Und so Transformationsprozesse, die auch mit Struktur, Kultur, Prozessen, Dimensionen einhergehen. Genau.
Und was ist so ein Blindspot, was Unternehmen öfter haben, was du so antriffst, wo du sagst, ach, das ist jetzt immer ähnlich. Also bei uns gibt's ja im Workplace Consulting auch so Sachen, wo du in die Räumlichkeiten reinkommst und sagst, ja, aber ihr habt eine Kultur, die Austausch unterstützt und eigentlich Austausch lebt. Aber wo sieht man denn das räumlich? Das ist so ein Element, was ich zum Beispiel immer mal wieder sehe und dann sage, hey, okay, wenn ihr informellen Austausch wollt und euch mehr auch so die emotionalen Teile der Arbeit unterstützen wollt, dann braucht es doch das räumlich auch. Gibt es da irgendwas bei dir, wo du sagst, ja, diese Blindspot sehe ich immer mal wieder bei den Unternehmen, was so Future Skills angeht?
Das sind so zwei Elemente. Das eine ist, was, glaube ich, tatsächlich Unternehmen noch viel zu wenig realisiert haben, ist, dass sie sind die Summe der Kompetenzen, der Skills ihrer Mitarbeitenden. Jedes Unternehmen ist eigentlich die Summe der Skills der Mitarbeitenden und meistens kennen sie die gar nicht vollumfänglich, weil jede Person ist angestellt worden mit einem bestimmten Jobprofil und das füllt sie dann auch aus, idealerweise. Aber was diese Person sonst noch für Skills und Kompetenzen mitbringt, das haben die Unternehmen oft gar nicht auf dem Schirm, ist aber super relevant, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Also so wie, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch dieser wunderbare Podcast zustande gekommen ist, aber nehmen wir mal an, irgendwann ist mal bei einem Strategieprozess oder bei einem Kommunikationsstrategieprozess die Idee gekommen, hey, wir könnten doch über einen Podcast uns irgendwie sichtbarer machen oder unser Know-how zeigen. Ja, wen heuern wir denn dafür an? Anstatt, vielleicht gibt es sogar einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die das schon mal in einem Nebenprojekt gemacht hat und die man an Bord holen könnte, oder? Mhm. Und das sehe ich bei Unternehmen, dass sie zum Beispiel immer sehr auf ihrer Hauptautobahn unterwegs sind und wissen eigentlich, rechts und links sind wahrscheinlich auch noch spannende Felder, aber sie wissen gar nicht, dass sie das sogar wahrscheinlich schon mit ihren eigenen Mitarbeitenden teilweise abdecken könnten und bleiben deswegen eher auf dieser Hauptautobahn. Das heißt, die ganzen Skills-Profile ihrer Mitarbeitenden zu kennen, das ist ein Blindspot.
Sehr spannend, ja.
Der zweite, du hast mich jetzt so gefragt, hey, die Raumdimension und man wünscht sich doch eigentlich, das ist ja auch euer Fokus, so wie man wünscht sich irgendwie Austausch, Kollaboration, Interaktion auf der Fläche. Mhm. Und da ist tatsächlich ein Future Skill, den wir alle kennen, den es braucht, aber man benennt ihn noch nicht konkret genug oder noch nicht bewusst genug und bildet ihn vor allen Dingen nicht genug aus. Und das ist emotionale Intelligenz im digitalen Kontext.
Oh, okay. Mhm.
Das heißt, weißt du, wenn du dir überlegst, unsere Zusammenarbeit findet hybrid statt, remote und auf der Fläche. Aber was für Regeln haben wir eigentlich in der Interaktion auf Slack? Wie gehen wir mit Emojis um? Wie lese ich zwischen den Zeilen, wie es einer Person, ob die jetzt mit der Idee einverstanden ist oder nicht? Wie steuere ich Innovationsprozesse in so hybriden Settings? Und das meint man mit so emotionaler Intelligenz oder Empathie im digitalen Kontext. Uns ist allen klar, dass wir, das haben wir während der Pandemie gemerkt, als wir alle quasi auf Calls umgestellt haben, auf Videocalls und wir manchmal den Eindruck hatten, hey, dieser Screen mit diesen 8 Fenstern, die mir da entgegenblicken, mit diesen 8 Gesichtern, ist recht schwer zu fassen, oder? Das ist ja eigentlich auch unnatürlich für den Menschen. Sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, hey, wie gehe ich eigentlich damit um? Und was sind eigentlich unsere Guidelines? Was ist eigentlich unser digitaler Knigge? Was kann ich wie erwarten? Wie adressiere ich zum Beispiel mögliche Missverständnisse? Wie erkenne ich die frühzeitig? Das ist eine Form von Training, was wir eigentlich alle durchlaufen sollten. Mhm. Und zwar bewusst. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so schwierig, aber wir müssen, weil wir alle geübt sind, mit den sämtlichen Kanälen irgendwie wie umzugehen, aber wir müssen lernen, was wir aussenden, was wir empfangen und welche Bedeutung das hat, zum Beispiel in einem Workshop-Setting, in einem Strategieprozess, aber auch in einem klassischen Kundenprojekt.
Ja, das ist ganz interessant. Da stellt sich ja ein bisschen die Frage auch, warum macht man überhaupt dann hybriden Austausch? Was ist der Grund? Ist das, weil ich das muss, weil mir meine Mitarbeitende zu Hause bleiben wollen? Oder ist das eher wirklich so eine Vision, die ich als Unternehmen habe, dass das ein Teil vom Ganzen ist? Und ich glaube, wenn ein Unternehmen wirklich das lebt und spürt als der richtige Weg, dann können sie, glaube ich, mehr, dann bringen sie diese Skills schon eher mit. Wenn sie aber müssen, weil vielleicht Jüngere dabei sind, weil vielleicht Leute sind, die gerne im Homeoffice arbeiten oder wie auch immer, dann ist das so wie ein bisschen gezwungen und dann vielleicht auch nicht so stark gelebt und dann auch schwieriger für gewisse Leute. Ja.
da müssen natürlich gerade so Führungskräfte, die solche Prozesse dann irgendwie coachen und kuratieren sollten, einfach einen sehr bewussten Umgang pflegen und den auch kommunizieren, oder? Und auch ein Stück weit zu dieser gemeinsamen Kultur erziehen ist manchmal so ein hässliches Wort, aber darum geht's eigentlich, wie alle dazu zu bringen, schaut mal, das ist doch die Kultur, die wir leben wollen. Die lebt davon einer gewissen Interaktion, die lebt von einer Transparenz, die lebt auch von einer Reaktivität und Proaktivität, oder? Das heißt, wir bitten euch alle folgendermaßen, euch in Interaktionen einzubringen, die Kommunikation so und so aufzusetzen, um eigentlich und auch immer zu sagen, warum man die Dinge dann so tut, wie man sie tut. Und ich glaube, das ist eben so ein klassischer Blindspot, der, wenn ich dir den sage, dann so wie du jetzt gerade genickt hast, gesagt, ja, stimmt eigentlich, logisch, ist eine Riesenfalle. Weil da können ganz viele unnötige Konflikte entstehen. Und das ist tatsächlich etwas, wenn wir von Future Skills sprechen, das war sicher etwas, was früher nicht so relevant war, was quasi einfach aufkam mit der zunehmenden Technologisierung.
Ich finde das ein sehr spannender Punkt, weil ich auch darüber noch nie nachgedacht hatte, so ganz konkret. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also Führungskräfte werden ja, von denen wird das jetzt erwartet, aber wo können sie das lernen? Also empfiehlst du da eher irgendwie Online-Kurse oder einen Coach oder muss das Unternehmen machen? Oder was ist hier vielleicht so ein kleiner Tipp, den du uns an die Hand geben kannst, wie man genau dieses Element bei den Führungskräften so von der Angst wegnimmt und ihnen eigentlich eher sie befähigen, das zu machen?
Also wenn du jetzt meine potenzielle Kundin wärst und mit dieser Frage auf mich zukommen würdest, dann würde ich wahrscheinlich zuerst mal zu dir sagen, lass uns doch mal gucken, wie ist der aktuelle Stand bei euch und wie arbeitet ihr denn hybrid? Welche Kanäle nutzt ihr und wie ist die Ausgangslage? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut? Und dann würde ich mit euch, mit den Personen, die da jetzt quasi wie im Lead sind und die Schlüsselpersonen sind, sagen, was wäre denn so ein wünschenswerter Knigge?
Okay.
Das wäre wie so das eine, dass man sich so überlegt, was wären so gute, praktikable Regeln? Das ist wie das eine, die kann man dann auch transportieren. Auch immer die Frage, mit welchem Ziel? Das muss man sich ja vorher abholen. Und das zweite wäre sicher so ein Input darüber geben, die Sollbruchstellen, die wir alle kennen. Also, wie funktionieren wir in der digitalen Kommunikation und im digitalen Austausch? Wo passieren dann eben Fehler? Wo eben nicht? Also zum Beispiel hat man ja während der Pandemie herausgefunden, dass die Tatsache, dass wir in den Screen gucken und uns quasi nur über diesen Screen sehen, uns ganz viele Kontextinformationen fehlen. Ich sehe nicht, je nachdem, wenn du noch einen Bildschirm im Hintergrund eingestellt hast, dann sehe ich nicht, wo du dich befindest, wie das Wetter bei dir ist, wie groß der Raum ist, in dem du bist. Whatever, all das. Und das sorgt nicht unbedingt für ein wohliges Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich voll erfasse und verstehe, wo du gerade stehst. Und in unserer Interaktion fehlen mir die Kontextinformationen. Das mag für jemanden, der sagt, hey, bei mir geht's um die Hardfacts, um den sachlichen Austausch, um die Inhalte. Mag das sein, dass die Person denkt, ist denn das überhaupt relevant? Aber ja, das ist relevant. Rein von der psychologischen Sicherheit ist das für uns wichtig. Und das wäre sicher wie so die Frage, einmal darüber zu informieren. Wie tickt der Mensch im digitalen und virtuellen Austausch? Worauf muss man besonders achten? Erkennen, wo das Unternehmen steht und mit welchen Zielen es quasi eigentlich auch die eigene Kommunikation verbessern will. Und basierend darauf würde ich dann tatsächlich wahrscheinlich einfach wie einen Workshop mit diesen Führungskräften machen. Und wahrscheinlich ist es das dann sogar schon. Weil man kann dann sicher sagen, irgendwie, hey, man macht irgendwie so, was ja irgendwie so, so Sparing- oder Follow-up-Sessions, wo man sagt, hey, läuft's, funktioniert's, was geht nicht gut, holt das auch mal bei den Mitarbeitenden ab. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer gerade einen ganzen CAS braucht, um eine bestimmte Kompetenz zu erlernen. Und es wäre vielleicht sogar unnötig, weil man für eine hochspezifische Situation im eigenen Unternehmen eine Hilfestellung braucht. Und das sind eben auch so Bildungsformate, wenn wir darüber gesprochen haben, neben denen eben was die Tanker im Bildungswesen quasi wie leisten müssen und die agilen Schnellboote, die es nebendran gibt, das wäre so ein agiles Schnellboot. Das wäre dann quasi hochspezifisches Lernen. Da gibt's ja auch so eben Micro-Learning-Sessions oder so. Aber ich glaube, die Zukunft liegt da drin, dass man sehr spezifisch lernt und zwar hoch angepasst auf den Kontext der Person, die es gerade braucht. Mhm. Wenn du jetzt zu mir sagst, hey Eva, ich würde gerne prompten lernen oder ich möchte gerne irgendwie ChatGPT gut bedienen, dann wäre ja, dann musst du ja nicht gleich einen ganzen CAS machen. Mhm. Wahrscheinlich gibt es in deinem Arbeitsumfeld einen Anwendungs- oder zwei oder drei Anwendungsfälle, wofür du so ein Large Language Model verwenden wollen würdest. Und dann würde man dich doch im besten Fall einfach voll darauf ausbilden oder dich aufschlauen, mhm. Damit du das kannst. Dafür musst du, also wenn es dich interessiert, mach einen ganzen CAS oder mach einen ganzen Lehrgang. Aber interessant ist eigentlich dieses hochspezifische Lernen.
Sehr spannend, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so CAS versuchen ja auch eine sehr große Breite abzuholen an Leuten, damit die in ihren, so wie du sagst, jedem Feld dann eigentlich diese Sachen anwenden können.
Ja. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung in der jetzigen Arbeitswelt, dass wir auch gerade in der Schweiz, aber auch im deutschsprachigen Raum generell extrem auf Zertifikate schauen, oder? Also es braucht quasi wie den Abschluss und erst dann quasi, wenn du diesen Approved-Stempel hast. Genau. Und das ist natürlich, das ist ja konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, oder? Zu diesem agilen, schnellen, hocheffizienten sozusagen Lernen. Und das ist sicher ein Umdenken, was auch zukünftig verstärkt stattfinden wird.
Das habe ich tatsächlich auch immer mal wieder hier bemerkt. Auch so, wenn man zum Beispiel sich Jobprofile anschaut oder so. Und dann steht, diese spezifische Ausbildung braucht es dafür. Und wenn man dann genau hinguckt und vielleicht auf die Webseite geht und sagt, okay, was ist diese spezifische Ausbildung, dann denkt man so, okay, aber das sind Skillset, die können von sehr viel unterschiedlichen Ausbildungen herkommen. Ja. Ein anderes Thema, was du eben vorhin erwähnt hast, was ich auch selber erlebt habe, ist das, wo du gesagt hast, mal die Sachen auch zu mappen. Also ich habe mit meinem Team dann mal gesagt, hey, wir haben jetzt eine ganz frische Mitarbeiterin und zwei, die halb frisch sind. Und jetzt möchte ich mal von euch wirklich auch so mal wissen, wo positioniert ihr euch selber innerhalb von jetzt ganz spezifisch einem Innenarchitekturprozess? Und dann habe ich wirklich mit Post-its so diesen Innenarchitektur-Stream aufgezeichnet, so was so der Pfeil ist von Anfang, wo man den Kunden kennenlernt, bis eben halt, was in der Innenarchitektur kommt von ein Vorprojekt und Detailplanung und die Realisierung. Und dann hatte jeder Zeit wirklich, sag mal, seine Skills auf dieser Zeitschiene von so einem Projekt zu positionieren. Und was ich ganz spannend war, außer dass man erstmal gemerkt hat, wer was kann, dass auch im Nachhinein die Leute wussten, wo sie hingehen können, um diese Lücke, die sie vielleicht selber haben, beim anderen irgendwie füllen können oder zumindest Support bekommen. Also so ein bisschen das, was du gesagt hast, so auch eine Awareness oder erstmal merken, wo gibt's Skills, wo gibt's keine Skills, wo kann ich auch als Mitarbeitenden mir diese Skills dann so ein bisschen holen, wenn ich sie selber nicht habe.
Hätte super, super Vorgehen, super smart, auf vielen Ebenen total sinnvoll, das genauso zu machen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, weil man entdeckt, wo fehlen uns auch noch welche, worin sind wir gut. Gleichzeitig findet auch so ein Teambuilding-Momentum statt, weil es ist ja, wir sind die Crew in diesem Projekt und wir stemmen das jetzt, oder? Und sehen dann eben auch, wo wir noch was brauchen können und wo nicht. Und vielleicht auch, wo man dann auch das Expertise-Level noch hochschrauben kann. So, das ist super, super gut.
Sogar approved von der Expertin, wunderbar. Dann gehen wir doch noch ganz kurz in das Thema mit. Ja,
vielleicht noch ein Aspekt, weil wir über KI gesprochen haben und weil du jetzt quasi wie diesen Prozess aufgezeigt hast, den euer Team wahrgenommen hat. Was interessant wäre zu überlegen, wo dann euer generativer KI-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in dem Prozess wäre. Weil das ist sozusagen das ist dann dieser Moment, wo man einen gewissen Hebel hat, ist, wenn man sich das Team nicht nur vorstellt mit den physisch vor Ort sitzenden Mitarbeitern, sondern vielleicht noch mit einem KI-Assistenten, den man dann in den Prozess einbindet.
Wow, das nehme ich auf jeden Fall mit, kann ich mir sehr gut vorstellen, hatte ich auch nicht drüber nachgedacht. Also ich sehe KI immer so ein bisschen auch als ein Sprungbrett, ne? Dass man nicht von unten ganz hoch springen muss, sondern schon 3-4 Schritte weiter oben starten kann, weil die KI eine gute Basis einem zum Beispiel zu irgendeinem Phase, zu irgendeinem Element dann auch mit sich bringt.
Auch das ist sozusagen eine Future Skill, eine relativ neue. Man spricht von sogenannter synthetischer Kreativität. Mhm. Und diese synthetische Kreativität bezeichnet die Interaktion zwischen einer kreativen Person, einer Designerin, einem Designer oder Künstlerin und Künstlerin, so wie du auch Designerin bist und Innenarchitektin, zusammen mit einem generativen KI-Tool. Und das ist jetzt nicht einfach nur, du setzt dich hin und bedienst ein solches Tool, sondern es geht darum einerseits, dass du als Innenarchitektin das Know-how hast darüber, wie kreative Prozesse und Methoden grundsätzlich ablaufen. Mhm. Die passieren ja, weil man ganz viele Kontextinformationen verarbeiten muss, sich überlegt, wo will der Kunde hin, was ist das Ziel, was gilt es auf dem Weg dahin zu beachten. All das fließt in diesen kreativen Prozess ein, das weißt du. Gleichzeitig kannst du idealerweise generative KI-Tools so bedienen, dass sie dich in dem Prozess der Ergebniserstellung unterstützen. Das geht aber nur, weil du weißt, wie du die Maschine bedienen musst, aber vor allen Dingen auch, weil du verstehst, wie kreative Methoden und Prozesse laufen. Und die dritte Komponente bei dieser synthetischen Kreativität ist wirklich auch, eine gewisse Offenheit mitzubringen und das Ergebnis dann entsprechend shapen zu können und adaptieren zu können. Und das ist dann eben so dieses synthetische Kreativität, von der man spricht.
Ja, das bin ich ganz und voll bei dir. Wenn man nur die KI machen lässt, dann wird es meistens, also meinen Erwartungen her an Kreativität irgendwie nicht so richtig gut. Wenn du ihm aber dann sagst, hey, also ich musste jetzt zum Beispiel eine Kollegin war ein Jahr da. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich hier so eine kleine Zeichnung auf so einer Karte von Barry. Und da habe ich gesagt, okay, ich will irgendwas Kreatives auf diese Karte zeichnen. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was könnte ich da drauf zeichnen? Und da kamen so langweilige Sachen raus. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt machen wir es andersrum. Ich habe doch mal mit ihr über Tanzen gesprochen. Und jetzt sage ich der KI, sie soll mir zum Thema Tanzen und zu meiner kleinen Skizze, die ich gemacht habe, noch einen Satz schreiben. Und dann wurde es spannend, weil du ihm oder weil ich der KI schon so eine Eingrenzung gegeben habe und aber auch so diesen kreativen Switch, den sie von alleine nicht unbedingt geschafft hat. Also das war zumindest mein Eindruck.
Und das ist ein super schönes Beispiel dafür, wie man das Tool an die Hand nehmen muss und auch verstehen muss, wie wiederum Ergebnisse durch die KI generiert werden, damit du quasi diesem virtuellen Mitarbeitenden genau die Informationen zukommen lässt, die derjenige braucht. Und du weißt auch ein Stück weit, man verwendet so vermenschlichende Begriffe, aber wie die KI tickt und denkt, oder? Und wie Ergebnisse generiert werden. Und nur mit diesem Verständnis gelingt es dann auch, ihr Potenzial zu nutzen. Mhm. Und zwar in deinem Sinne.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn wir als Mitarbeitende so ein bisschen unsere Skills reflektieren, gibt es da Fragen, die man sich stellen kann, um ein bisschen rauszufinden, bin ich überhaupt mit meinen Skills future oder bin ich vielleicht weniger future? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind irgendwelche Elemente, die man vielleicht hinterfragen kann?
Ich glaube, als Mitarbeitender in einem bestimmten Berufsfeld sollte man sich grundsätzlich damit auseinandersetzen, wie wird sich dieses Berufsfeld entwickeln zukünftig. Um dann schauen zu können, bin ich, wenn ich in diesem Berufsfeld bleiben will, eigentlich gerade noch fit genug oder gibt es da schon einen, man spricht vom sogenannten Skills Gap, den es da vielleicht schon gibt und wie kann ich das, was kann ich tun, um den zu schließen? Und man merkt natürlich, dass unter anderem eben durch die Technologie ganz viele Berufsfelder sich verändern werden. Es gibt einen Index, der nennt sich der Skills Disruption Index. Das war auch eine Datenanalyse in den USA gemacht von Lightcast und Burning Glass. Die haben einfach Stelleninserate analysiert über einen Zeitraum von 5 Jahren und haben geguckt, wie verändern sich die Anforderungen in diesen Profilen und haben dann eben festgestellt, pro Berufsprofil, wie stark die sich verändern. Vom Softwareentwickler ganz stark, CEO so 50-60% der Kompetenzen hatten sich verändert innerhalb der 5 Jahre und beim Mystery Shopper waren es 0. Also ein veränderungsresistenter Job. Und das kann man natürlich machen, oder? Für das eigene Berufsfeld und sich überlegen, wie wird sich das verändern? Also man sieht ja Bereiche wie jetzt auch HR, aber auch Marketing sowieso, dann aber auch die Juristen, auch wissensstarke Berufe, die werden quasi, da findet eine Disruption durch die Technologie statt. Und das bedeutet ja nicht, dass die Personen obsolet werden, aber dass sie lernen, sollten, mit welchen, wie die Technologien, zum Beispiel KI, aber auch nicht nur generative KI-Tools, ihre Arbeit verändern werden. Also ein großes Element, was hinzukommen wird, ist das Quantencomputing. Mhm. Also die massiv vergrößerte Berechnung von Datensätzen, die in ganz vielen Branchen ein Hebel sein wird. Und das ist auch so ein Future Skill, wenn man sich den Bereich Logistik anguckt, aber auch in der Pharmaindustrie, also in der Entwicklung, wo dann quasi wie große einfach so klinische Forschungssätze einfach vorausberechnet werden können, oder? Also in allen Bereichen, wo es darum geht, große Datensätze zu berechnen, komplexe Datensätze zu berechnen, wird das Quantencomputing ein Gamechanger werden. Und es ist sicher gut, wenn ich in dem Beruf, in dem ich bin, bleiben möchte und da erfolgreich auch sein möchte, mich damit auseinanderzusetzen, was sind so die Veränderungen, die davon zukommen werden in meiner Branche und in meinem Berufsfeld. Um dann sich diese Frage besser beantworten zu können, bin ich zukunftsready.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann meine letzte Frage, wenn man jetzt zwei Sachen kombiniert, die eigentlich nicht unbedingt zusammenpassen, also es können Methoden sein, es können Materialien, Technologien sein, die normalerweise nicht so zusammengesehen werden. Was ist so die verrückte Kombi, wo du sagst, wenn man die zwei jetzt wirklich in Zukunft nebeneinander zusammen sehen würde, dann wird die Arbeitswelt eine bessere oder wird positiv beeinflusst?
Super spannende Frage. Muss ich gerade mal überlegen. Also die Frage kitzelt mich natürlich insofern, als dass ich möglichst vermeintlich gegensätzliche Paare irgendwie kombinieren wollen würde. Ich weiß nicht, ob dir der Medici-Effekt etwas sagt. Die Medici waren ja eine berühmte italienische Familie und der Medici-Effekt besagt quasi, dass immer in dem Moment, wo zwei Disziplinen, die eigentlich vermeintlich nicht zusammengehören, zusammenkommen, da entsteht Innovation. Mhm. Und das wäre jetzt ja eigentlich wie so ein bisschen die Frage, genau. Was wäre der Medici-Effekt? Ich glaube, die Tatsache, dass das, was wir auf dem Arbeitsmarkt sehen, dass Digi- oder technologische Berufe zunehmend nicht digitale Kompetenzen brauchen versus nicht technologische Berufe sich digitale Kompetenzen aneignen müssen. Ich glaube, das ist so ein Gegensätzepaar, die man gesehen hat. Also man erwartet von einem Softwareentwickler zukünftig noch viel stärker, dass er nicht nur programmieren kann, sondern dass er auch kommunizieren kann, was er braucht, welche Anforderungen notwendig sind, auch da einen Wissenstransfer leitet zu Fachabteilungen und Kunden zum Beispiel, versus umgekehrt eben auch Berufe, die vermeintlich nicht technologisch sind, technologischer werden. Und ich glaube, da zählen zum Beispiel ganz viele soziale Berufe dazu, oder? Die sehr auf die zwischenmenschliche Interaktion ausgelegt sind, aber natürlich auch da die Vorteile der Technologie nutzen müssen sollten. Und ein gutes Beispiel, das jetzt vielleicht nicht ganz so, wo du jetzt vielleicht nicht sagst, das ist so mindblowing, aber das sind sicher Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt ist das Stichwort Medienkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler in sämtlichen Fächern stattfindet. Oder es geht dann nicht mehr nur um den Informatikblock in der Schule, sondern es geht darum, dass der Einsatz von Technologie, also von Mediennutzung in allen Fächern stattfindet. Und Lehrer sollten wissen, was das bedeutet, aber vor allen Dingen eben auch Policies und Positionen entwickeln.
Da freue ich mich schon sehr auf die Zukunft, wenn das sich in die Richtung bewegt. Vielen, vielen Dank an dich, Eva Pauline.
Aber Shaila, ich muss diese Frage jetzt noch zurückstellen. Was sind denn aus deiner Perspektive genauso Gegensatzpaare?
Ja, da habe ich, weil ich die Frage immer stelle, selbst noch nicht drüber nachgedacht. Ich sehe das Prinzip an sich sehr spannend, also in eigentlich sehr, sehr vielen Dimensionen. Wenn ich bastle, wenn ich arbeite, wenn ich was auch immer ich mache, finde ich es sehr spannend, wenn man zum Beispiel Sachen liegen lässt und Sachen vielleicht mal im Raum aufklebt oder mal so, weil dann schaffe ich es, zwei Sachen zu kombinieren. Und ich schaffe es auch, zwei Sachen zu kombinieren, die nicht ganz zusammenpassen, wenn ich mir Zeit lasse. Also wenn ich wie so ein bisschen eine Inkubationszeit habe, ich beschäftige mich mit einem Thema und dann laufe ich in der Stadt rum und sehe irgendetwas. Das ist so, wie ich das erreiche. Was es dann ganz konkret ist, müsste ich mal, glaube ich, länger drüber nachdenken.
Aber da hast du schon einen Future Skill benannt. Und schau, der war dir gar nicht so bewusst, aber das ist tatsächlich die Reflexion. Das ist ein extrem wichtiger Teil, den wir uns auch bewusst vornehmen müssen, weil wir in so einer hochbeschleunigten Welt leben und immer in diesem Produktivitätsmodus sind. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, einfach mal etwas aufstellen, liegen lassen, quasi verarbeiten lassen, verdauen lassen, mental. Ja. Und dann kommt man wieder drauf und es hat eine Verarbeitung stattgefunden, eine Ideenfindung. Das ist ein extrem wichtiger Teil, den müssen wir uns auch vornehmen. Insofern hast du das schon etwas intuitiv richtig gemacht.
Ein paar Spaziergänge mehr.
Genau.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine sehr vielfältigen Gedanken. Ich nehme tatsächlich sehr viel von heute mit.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das ist es gewesen für uns. Schöne Grüßli aus dem Future Work Hub und bis zum nächsten Mal.